Willkommen bei eurem Lieblingspodcast Herrscherlogik, wo Nascha, der Gottkönig, und Leni, die Allwissende, wieder versuchen, dich von ihrem Wahn zu überzeugen. Seid ihr bereit? Los geht's!
Und damit hallo und ein herzliches Willkommen.
Ja, weiter.
Ja. Zu eurem absoluten heißesten, nerdigsten Lieblingspodcast, den ihr jemals gehört habt.
Herrscherlogik!
Au!
Au! Herrscherlogik!
Herrscherlogik! Okay. Okay, wir müssen. Niveau. So.
Ging ja schon gut los.
Wie geht's dir?
Ja, gut. Etwas aufgedreht, aber sonst gut. Und bei dir?
Eigentlich ganz gut. Also, ehrlich, mir geht's gut. Es wird so langsam warm. Ich habe jetzt in meiner Wohnung, kann ich aber kurz erzählen, ich habe mir Pflänzchen geholt.
Mhm.
Ja, ich habe mir so kleine Zimmerpflänzchen geholt, weil erstmal mir wurde gesagt, dass meine Wohnung sehr kalt, kühl, nerdig und ziemlich kühl und kalt und emotionslos ist.
Aber ich mag deine
Wohnung. Ich ja auch. So, aber ich habe dann gesagt, okay.
Ja, du wohnst ja auch da drin, natürlich musst du die mögen.
Ja, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ja, so ein bisschen habt ihr auch recht.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, dann muss ich das, aber ich muss das ja so verbinden. Ich kann jetzt nicht daraus ein Biotop hier machen, ne? Das ist ja Quatsch. Also habe ich dann gesagt, okay, anstatt ein Biotop versuche ich den Style meiner Wohnung ein bisschen mit diesen Blumen, dass die Blumen, oder die Blumen sind ja keine Blumen, sind ja Zimmerpflänzchen, ein Teil, also passend zum Style ist. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo eine Palme hinstellen. So. Ja, und dann habe ich mir so Frames geholt und dann stehen die jetzt so mittig, da sieht es halt so ein bisschen moderner aus, aber dann halt wieder ein bisschen Natur und ja, dann habe ich das versucht, so das Nerdige und das Grüne in eine Symbiose der Harmonie zu verbinden.
Oh.
So.
Okay.
Ja. Und dadurch, dass wir über Symbiose sprechen, möchte ich gerne mit dir heute über Symbionten sprechen. Oh, komm, Props für diese Überleitung. Komm.
Was hast du? Also, sonst zu unseren harten Kanten ist das jetzt, yeah.
Ja, oder?
Ja.
Oder? Das war doch jetzt gerade, also, du hast die Kante nicht mal gespürt.
Gar nicht. Es war so ein fluffiger Übergang.
Ja, denn wir quatschen heute über ein Thema. Also, ja. Ich muss dazu sagen, Leni hat das Thema vorgeschlagen. Ich bin ja da eigentlich raus. Ich habe aber gesagt, du weißt schon, also, ich weiß nicht, wie lang die Folge wird.
Gefühlt für mich ewig wahrscheinlich, weil ich dachte zuerst so, hey, ist das eine coole Idee, wo du dann sagtest so, ja, Leni, du weißt, dass dieses Thema, was für dich Herr der Ringe ist, ist für mich das. Und ich dachte so, welche Büchse habe ich da gerade aufgestoßen? Aber ich habe Bock drauf. Richtig Bock.
Ja, wir quatschen heute über Stargate.
Ja!
Nachdem wir Star Trek und Star Wars durch den Dreck
gezogen haben, haben wir jetzt gedacht, nehmen wir uns mal Stargate vor.
Ja, und sogar ein Thema, wo wir beide relativ viel Ahnung haben. Und nicht über Perwoll oder Lenore oder so.
Ja, quatschen. Und nicht, dass es da irgendwie gut riecht oder chemisch riecht oder.
Nee, sondern wir können jetzt mal so richtig in die Lore einsteigen. So,
ja.
Es wird nerdig. Oder meinst du, wir schaffen das auf ein anderes Niveau?
Mit dir ganz bestimmt nicht.
Nee. Ich dachte, vielleicht können wir daraus so einen Sachpodcast machen.
Ach so, Wollen wir jetzt über die physikalischen Gegebenheiten eines Stargates sprechen?
Ja, wir können ja darüber reden, wie Naquada einen instabilen Vortex aufrechterhalten kann, das nur 38 Minuten hält, wohlgemerkt, weil nach 38 Minuten steigt exponentiell der Energieverbrauch eines Sterntors. Es geht schon los. Ja, was ist Stargate? Komm, erzähl mal, was ist Stargate?
Ja, was ist Stargate? Es geht darum, dass es ja so eine, ich nenne das jetzt mal, Geheimeinheit gibt, die sich darum kümmert, dieses Tor zu bewachen. So fängt es ja an, weil das ja also die haben es gefunden, aber wussten nicht so wirklich, was sie damit anfangen können. Und irgendwann bewegt sich das und öffnet sich. Genau. Und die sogenannte SG1, also es gibt mehrere Sterntore, aber wir gehen jetzt über die SG1 jetzt erstmal.
Sterntor-Teams, ne? Sterntore,
genau, klar, genau. Gibt Millionen, Sterntor-Gruppe, aber auf der Erde. Auf Deutsch dann halt, ne? So, ja. Und ja, und die haben dann die glorreiche Aufgabe gehabt, mal den Kopf da durchzustecken, beziehungsweise, wo dann da welche rauskamen, den ersten Kontakt quasi herzustellen. Und das dann halt, was, ja, wie sich das Universum dann für uns erweitert hat, allein durch dieses Sternentor, welche Zivilisationen oder ja, Diktatoren dadurch kamen.
Ja, also man muss ja dazu sagen, Stargate hat ja eine Lore, die Millionen von Jahren alt ist.
Ja.
Ne? Also absolut, das ist am Denkmal, wenn man das anfängt zu gucken, gar nicht. Und ich finde halt, was ich faszinierend als Stargate finde, Sci-Fi mit sehr wenig Raumschiffen.
Mhm.
Ne, also es geht jetzt nicht darum, wie bei Star Wars, dass es da irgendwo, keine Ahnung, man fliegt sehr viel rum. Oder bei Star Trek, da geht es ja hauptsächlich um Schiffe. Da geht es ja wirklich darum, die haben ein antikes Artefakt, kann man ja eigentlich dazu sagen, in Ägypten gefunden, 1949 oder 47. Im alten Ägypten gefunden. Und dieses Tor, die wussten jahrzehntelang gar nicht, was das ist. Die dachten, das wäre irgend so ein ägyptisches Artefakt, was irgendwie, keine Ahnung, damit haben die Götter gehuldigt. Spoiler, ja, haben die. Und genau, und ich finde halt, was daran so faszinierend ist, die Vermischung mit unseren Mythologien auf der Erde.
Ja, mit Ägyptologie war das Erste, ne?
Genau.
Mhm.
Fängt ja, glaube ich, an, also man muss ja wissen, für die, die U20 oder knapp Ü20 sind, Stargate ist ja erstmal 1994 von Roland Emmerich kam der Film Stargate. So, und der fängt ja genau damit an, was du gerade erzählt hast. Das heißt, die haben ein Tor gefunden, auf einmal aktiviert es sich und es verbindet sie mit einem Ort namens Abydos, also einem Planeten. Und dort treffen sie einen Gott namens Ra. So. Wer war Ra? Jetzt kommt die Ägyptologin bei uns.
Ra ist einer der Hauptgötter der Ägyptologie. Und genau. Das ist der Sonnengott. Quasi genau. Wie Zeus, wie Odin, also quasi der Göttervater.
Genau. Und ja, die fanden einen Dude mit leuchtenden Augen und sagten, ich bin Ra. Ja, und ich bin Ra. Ich denke mir, what the fuck, was für Ra. Und es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Dr. Daniel Jackson, der als Verschwörungstheoretiker erst abgestempelt wurde, weil er mit der Theorie kam, dass die ägyptischen Pyramiden Landeplätze für Raumschiffe waren.
Mhm.
So, ne, man kennt ja diese Theorien, dieses, ja, wie konnten die früher denn Pyramiden bauen? Die Menschen hatten noch gar nicht die Technik dafür. Und Stargate greift das ja so ein bisschen auf. Dieses, ja, stimmt, die konnten das früher nicht bauen, sondern es waren Außerirdische.
Mhm.
So, und Ra, beziehungsweise, also das ist ja sehr kompliziert jetzt so, ne? Also es gibt ja, die ganzen ägyptischen Götter existieren ja. Aber es sind Außerirdische und die sehen auch aus wie Menschen, aber der eigentliche Außerirdische ist kein Mensch, weil er steckt in dem Menschen. Die benutzen die Menschen als Wirte. Und das sind die sogenannten Gua'uls und ich finde die so ekelhaft.
Ja, die sind richtig, also die haben sowas von Alien halt, ne?
Wenn man sich die anguckt, das sind halt so wurmähnliche Wesen, die unglaublich krasse Heilungskräfte haben.
Ja.
Die gehen dann in den Körper und nutzen den Menschen als Wirt. Und der Mensch ist dann eigentlich ein Gefangener seines eigenen Körpers. Also er kann den Körper nicht mehr steuern. Und dann haben die halt diese Gua'uls, weil die halt unglaublich krasse Heilkräfte haben, können dadurch die Menschen halt unglaublich lange leben mit so einem Gua'ult in sich. Wo ich denke, das hat ja schon irgendwie seinen Preis, aber jetzt musst du dir mal reinziehen, so ein Außerirdischer, der eigentlich ein Mensch ist, aber mit einem Gua'uld in sich. Und wir reden ja von Ägyptologie, das heißt, wir reden von 5.000, 6.000, 7.000 Jahren in der Vergangenheit.
Hm.
Jetzt stell dir mal vor, so ein Mensch, der 6.000, 7.000 Jahre alt wird.
Ja, wie war das nochmal bei Victoria Francis? Ach, nicht Victoria Francis. Anne Rice, genau. Dass der menschliche Geist dafür gar nicht geschaffen ist, so lange zu existieren.
Ja, der Goa'uld-Geist aber schon.
Der Goa'uld-Geist aber schon, ja.
Und die Goa'ulds haben das halt genutzt, weil sie halt auch noch diese Heilkräfte hatten und die konnten auch Technologie, weil die waren, Goa'ulds waren ja tausende Jahre die absolute Vorherrschaft in der Milchstraße. Und die hatten halt Technologien, von denen andere nicht träumten. Und das war natürlich für die Ägypter, für die alten Ägypter hier auf der Erde, natürlich Magie, ne? So. Es war Magie für die und deswegen haben sie ja die Goa'ulds als Götter
Verehrt.
hochgestellt, verehrt.
Ja.
Und die haben das natürlich, also man muss ja sagen, Goa'uld haben ja eine Fähigkeit, nämlich den hardcore krassesten Götterkomplex.
Ja, da wärst du eigentlich echt gut aufgehoben.
Ich wollte gerade sagen, also ich wäre ja
Also,
schon der
ich sehe dich da bei den Goa'uld. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch, wie kommt das denn? Also
Wie kommt
entweder
das denn?
Goa'uld oder Ori, eins von den
Ja,
beiden.
Ehre sei den Ohri. Entschuldigung. Das ist irgendwie so ein Reflex. Ich weiß auch nicht.
Das ist leider wirklich so. Das ist so krass. Naja, diese Goa'ulds, die haben halt diese Namen gehabt, deswegen gibt es die ägyptischen Götter in Anführungszeichen, weil das waren halt alles Goa'ulds. Und ich finde auch, wie Stargate das erklärt, warum sie auf vielen Welten Menschen auftreffen. Weil die
Ja.
Goa'ulds, die Menschen von der Erde, von Ta'uri, weil so nennen sie ja die
Ja,
Erde,
die Erde.
verteilt haben in der ganzen Milchstraße als Sklaven für sie. So, und jetzt kommt es noch perverser. Die haben Menschen erschaffen, die nennen sich Jafar. Und die Jafar dienen ja als Brutzentrum für die
Zentrum.
Goa'ulds. Die
Sind
haben zwar auch
quasi
das.
lebende Inkubatoren.
Ja, genau. Also die haben so eine Larve in sich, eine Goa'uld-Larve, und die müssen sie halt in sich. Also sind auch die Krieger der Goa'uld, also die Soldaten. Aber die Larve behalten die so lange in sich, bis sie ausgewachsen ist und dann einen Wirt bekommt. So, und dann kriegen sie eine neue Larve. Das Geschenk, was die Goa'uld dafür bekommen, ist langes Leben. Ja, die werden ja 3, 4 Mal älter als Menschen oder so.
Ja.
Ja, wie alt ist Bratak? 134 oder
Ja,
so?
irgendwie so.
Und ich glaube auch Tialk ist doch auch irgendwie 104
Tialk
oder
ist
so.
auch über 100 oder an die
Ja.
100.
Ja, so. Das war schon klar. Ja, da kommt wieder. Wer ist denn bei
Der
dir im
Neandertaler, es
Stargate?
tut mir leid.
Naja, wer ist denn bei dir im Stargate-Universum? Dein Lieblingscharakter. Erstmal dein Lieblingsprotagonist.
Mein Lieblingsprotagonist, ah,
Nicht sabbern.
also Tiak auf jeden Fall.
Wisch dir mal den Mund ab.
Püh. Und
Ja.
ja, jetzt fällt mir ihr Name wieder. Weißt du, das Schlimme ist, ist ja nicht so, als wenn ich das nicht die ganze Zeit geguckt hätte. Dr. Janet, Dr. Samantha Carter.
Ja, die Major sind wir. Sie ist ja eine Doktor, aber hat auch einen
Ja,
militärischen Rang. Ja,
ja.
ist richtig. Ja, ist richtig.
Und die Fraser, die ja auch später, also die
Janet
ja da immer so
Fraser.
unterstützend dabei ist halt.
Die Ärztin.
Ja.
Okay, die Ärztin. Hätte ich nicht
Ja, ich mochte die
erwartet.
mal voll gerne.
Echt? Warum?
Ja.
Warum? Wie, was, was,
Ich
was?
weiß nicht, ich fand die immer super, super cool, irgendwie so, weil die halt mit Carter halt immer so richtig cool, also die haben halt richtig cool zusammen funktioniert und da waren halt immer, weiß ich nicht, ich fand das immer total cool.
Das stimmt. Ich fand Carter früher als Jugendliche echt heiß.
Oh ja, oh.
Weil sie war halt nicht so die typische Frau, ne? Es
Ja,
war
das,
so.
also das ist der Typ Frau, auf den ich ja heute auch noch stehe. So
Ja.
dieses Selbstbewusste, sie steht quasi ihren Mann, aber trotzdem ist sie auch feminin in irgendeiner
Ja.
Form, aber lässt sich auch die Butter nicht vom Brot nehmen und so.
Stark
Ja,
halt, ne?
stark halt, ja.
Genau. Also mein Lieblingsprotagonist ist absolut Dr. Daniel Jackson.
Ja, das war mir
Weil
klar.
es hat einfach den Grund, er ist halt der einzige im SG-1-Team, der nicht militärisch ist.
Ja.
Und ich meine, der Typ hat ja so viel Scheiße erlebt, ne? Also der hat ja so viel Scheiße erlebt von, er hat seine Frau verloren, die er auf Abydos kennengelernt, also auf dem ersten Planeten, wo sie waren, kennengelernt hat. seine Frau wurde von einem Goa'uld vergewaltigt, von Apophis. Dann hat Apophis und die Frau ein gemeinsames Kind. Er hat die Frau trotzdem geliebt, hat sie durch die ganze Galaxis gejagt, um sie zu finden.
Apophis gejagt, um sie zu finden. So,
genau,
ne?
Oder Apophis gejagt, um sie zu finden, genau. Und dann hat er auch noch das Kind gesucht, um es vor obwohl es nicht sein Kind ist, hätte ihm auch scheißegal sein können, hätte auch sein können.
Aber es ist die Hälfte es ist ja ein Teil seiner Frau in diesem Kind.
Ja, ja, ist ja auch so. Ne?
Ja.
Und da hat er auch das Kind gesucht und allein, also der Typ, der hat ja so viel, aber er ist auch gleichzeitig so der diplomatischste von denen. Vom ganzen Essen. Weil O'Neill,
ja,
ich mag O'Neill.
Also O'Neill ist zwischendurch echt grenzwertig. Also da in, ich weiß gar nicht, Staffel 4 oder 5, wo die da bei den Rebellen sind und er da einfach in jedes Fettnäpfchen tritt und das ihm einfach scheißegal ist. So.
Ja, weil O'Neill ist militärisch unglaublich stark.
Mhm.
Also
aber diplomatisch, also, absolut Grütze.
Aber nicht nur diplomatisch, auch so sein Fachwissen.
Ja,
ne?
Das ist für die Kartoffel.
Er ist wirklich die Kartoffel, also der
Anführer des Teams ist die größte Kartoffel.
Er ist wirklich die größte Kartoffel.
Ja, aber es macht
aber
ihn
er
so
hat,
sympathisch.
Er ist auch wirklich so dieses, ne, ja, wo der eine, ich glaube, Apophis sagte zu ihm irgendwie Knie nieder und er sagte, ja, ich kann gerade, ich hab's mit den Knien so.
Ja, ne? Wie Leonidas, ne?
Ja, so wie Leonidas, so wirklich so richtig geil, so richtig trocken und das Geile ist, in der Situation, wo hinter ihm ein Jafar steht mit so einer Folterwerkzeug,
ja.
Ne? Und eigentlich eine Situation, wo jeder Todesangst hätte und er haut da einen Spruch
und
nach dem anderen.
Und ihn juckt das
drauf.
So gar nicht, ne? So.
Nee.
So, das ist einfach so seine Unsicherheit durch sein Frech-Virott-Sein.
Ja, ja, ja. Und da gerade das mit den Rebellen, das war ja diese Jafar-Rebellen.
Oh, das war wild.
Dass ihm da keiner in die Fresse gehauen hat, hat mich schon gewundert. Also,
ja, es war einmal grenzwertig, war immer kurz davor.
Er war einmal kurz davor und da hat ihm doch einer irgendwie gesagt, hier, es gibt ja so bei den Jafaren so ein Ritual.
Ja, genau, das mit dem Kampf, wo ja Tiag und er, der Anführer der Rebellen
genau.
Ja später auch kämpft.
Ob der O'Neill das machen will und dann sagt er so einfach nur so, ja, nee, jetzt nicht. So beim nächsten Mal. So,
weißt beim du? Nächsten Mal vielleicht. Ja, ich hab's heute im Rücken. So. Heute
ja, so. Das ist so geil. Ey, der Typ, der ist auch. Und ich finde, und das muss aber wirklich, das muss auch sagen, das ist wirklich so. Die Verbindung mit ihm und den Asgard.
Ja.
Also es war, also guck mal, es gab die Asgard, ne? Asgard, für die mal unsere Folge der nordischen Mythologie, weil wir gehen jetzt mal nicht nur ägyptisch, sondern es ist auch die nordische Mythologie. Und wo die eingeführt wurden, dachte man ja wirklich, wo man es nicht wusste, dachte man ja früher wirklich, ach krass, okay, es gibt auch die nordischen Götter, sind doch bestimmt auch Goa'uld. Mhm. So, und da gibt es ein Thor und da gibt es ein Odin und da gibt es also so, was man halt auch kennt. So, da stellte man aber fest, beziehungsweise O'Neill hat so ein Antiker-Gerät gefunden, hat das ganze Wissen der Antiker in sich bekommen, das menschliche
die
Gehirn.
Die Antiker musst du auch erklären, das wissen also, vielleicht auch nicht alle.
Genau, die Antiker sind die eigentlichen Erbauer der Stargates. So, die haben vor 50 Millionen Jahren, das muss man sich mal reinziehen, vor 50 Millionen Jahren haben sie die Stargates erbaut und sie kommen selber noch nicht mal aus der Milchstraße, sondern aus der Ori-Galaxie.
Ehre sei den Ori.
Ehre sei den Ori.
Das ist so ein Triggerwort, ne? Das ist so fürchterlich.
Ja, also sie kommen aus der Galaxie.
Galaxis.
Und sie haben sich so gesehen von den Ori getrennt. Ehre sei den Ori.
Ehre sei den Ori.
Weil die Ori so ein bisschen radikaler sind als die Antiker. Die Antiker waren ja so auf Wissenschaft und die Ori eher auf Religion. Und da haben sie sich halt von denen getrennt, sind geflohen und dann sind die in die Milchstraße. Das war aber vor 300 Millionen Jahren. Irre. Und dann vor 50 Millionen Jahren haben sie dann die Stargates erbaut.
Genau.
So, und die Stargates haben sie wirklich auf jedem Planeten, also die Antiker waren unglaublich fortschrittlich. Die waren menschlich eigentlich die Vorevolution der Menschen, waren aber gleichzeitig in der Lage aufzusteigen. Das heißt, für die gab es den Tod nicht, außer sie wurden erschossen oder so.
Ja.
Sondern wenn sie wollen, konnten die durch Meditation und durch bestimmtes mentales Training in pure Energie aufsteigen.
Transzendieren.
Transzendieren. So. Und das machte die Antike halt unglaublich mächtig. So. Die Ori, im Gegensatz zu den Antikern, waren halt so, die konnten das alles auch. Mhm. Die Ori waren aber auf einem Level, wenn die aufgestiegen sind, wollten sie von den Nicht-Aufgestiegenen angebetet werden.
Ja.
Während die Antiker das Gesetz haben, wenn du aufgestiegen bist, bist du unglaublich mächtig. Du kannst Blitze heraufbeschwören, Wetter ändern. Du bist Jesus so gesehen, ja. Aber du darfst dich nicht einmischen. Mhm. Egal wie schlimm die Situation ist, du darfst dich als aufgestiegenes Wesen nicht einmischen. So, und das macht halt die Antike. Und die haben das halt erschaffen, diese ganze Stargate. Und mhm. O'Neill, um zurück zur Hauptstory zu kommen, O'Neill hat ja das ganze Wissen von so einer Antiker-Datenbank, die sie auf dem Planeten gefunden haben. Weil man muss genau. wissen, die Antiker waren ganz anders entwickelt als die Menschen. Ja, auch kopftechnisch. Die konnten viel mehr Wissen haben als ein Mensch. Und dann hat halt angefangen, O'Neill auf einmal immer mehr in einer fremden Sprache zu sprechen.
Ja.
Das war so geil. Und er hat halt angefangen, antikerisch zu sprechen. Und antikerisch, ja. die Sprache antikerisch ähnelt so ein bisschen dem alten Latein. Mhm. Das haben die schon geil gemacht, so. Und er hat dann halt irgendwann ein Gerät erfunden, um im Stargate einen Planeten anzuwählen, was nicht in der Milchstraße ist. Hm. So, und jetzt muss man so ein bisschen die Stargate-Mechanik erklären. Also ein Stargate hat 39 Symbole. Das ist wie eine Wählscheibe
ja.
für so ein Telefon.
Wie so ein altes Telefon aus den 70ern.
Genau. Und um einen Planeten anzuwählen, brauchst du eine Adresse. So, die besteht aus 6 Symbolen. Plus das 7. Symbol. Das 7. Symbol ist immer der Ursprung, wo du kommst. Also die mhm. Vorwahl.
Eigentlich ist Stargate ein Teleportationstelefon.
Ja, eigentlich schon. Also du gibst eigentlich die Nummer ein, die du anrufen willst und am Ende dann die Vorwahl.
Ja.
So, ne? Und das heißt 7 Chevrons, so nennen sich die Symbole. Also das heißt, das Tor wählt halt dann, du gibst dann ein. Und jetzt fragt man sich ja, okay, wie entstehen diese Adressen oder was sind diese Adressen? Diese Adressen sind Sternkonstellationen. Also du brauchst 6 Sternkonstellationen, um einen Planeten eine Koordinate zu berechnen. Hm. So, und mehr machst du eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht irgendwelche Fantasiesymbole, das sind eigentlich Sternkonstellationen, die du dann benutzt und damit sagst du dem Stargate, wenn du diese Sterne, den Mittelpunkt dieser 6 Sternkonstellationen, da ist der Planet. Und am Ende ja. sagst du, ich komme von der Erde.
Genau.
So. So, also du sagst, hier, das ist die Position, wo ich hin will und ich komme von der Erde. So, und jetzt kommt das Besondere. Du kannst auch 8 Chevron-Adressen haben, die verbinden dich aber mit einer anderen Galaxie, weil das 7. Symbol zeigt dir so gesehen, wo du, in welche Galaxie du gehen willst. Und dann mhm. gibst du deine Vorwahl an. Also du hast so gesehen die Vorwahl der Vorwahl. So.
Das ist so wild, das ist so wild einfach.
Und in der Folge, wo O'Neill dieses Antikerwissen hat, hat er so ein Gerät gebaut, um mehr Energie zu produzieren. Denn je weiter ein Planet entfernt ist, desto mehr Energie brauchst du, um ein Wurmloch zu erzeugen. Hm. Eine andere Galaxie braucht halt enorm viel Energie. Und er hat dann halt in seinem Antiker-Wahn irgendwie das Gerät gebaut und dann eine 8-Chevron-Adresse. Und weißt du, ich Trottel dachte dann, das wäre Atlantis, wo ich dachte, das macht da gar keinen Sinn. So. Ich habe voll vergessen, dass die Asgard eigentlich in einer anderen Galaxie sind, in der Ida-Galaxie und nicht in der Milchstraße, aber egal. Hm. Und dann geht er und wählt dann diese Adresse und landet bei den Asgard. Und die Asgard sehen so aus wie die Aliens, die man denkt, wo die in Area 51 wären.
Ja.
Ne? Also die haben halt wirklich sich gedacht bei den Asgard, wir nehmen einfach das Design, was alle denken, wie Aliens aussehen.
Wie Aliens aussehen, genau.
So. Und die Asgard, die haben das so gemacht, dass sie primitive Völker immer geholfen haben, aber mit der Prämisse, dass sie sich als nordische Götter ausgegeben haben. So, ne? Und dass die so gesehen sich für die Menschen dort eingesetzt haben. So, und das fand ich halt richtig geil. Und O'Neill hatte halt den ersten Kontakt zu den Asgard. Den ersten Asgard, den sie ja getroffen haben, war Thor. Na, Thor, der war glaube ich, irgendwie Kriegskommandant der Asgard-Flotte, irgendwie so, oder Kriegsgeneral oder sowas. O'Neill hat halt so eine ganz besondere Verbindung zu den Asgard. Der hat auch so eine lockere Zunge bei dir. Du musst dir vorstellen, eine übelst hochentwickelte Rasse. Hm. Übelst hochentwickelt. Die Asgard sind auf dem gleichen oder ähnlichen Level wie die Antiker. So, und da gab es eine Folge, die war Staffel 5, genau, Staffel 5. Da brauchten sie die Hilfe der Asgard. Und da ist er dahin, auf so einem Planeten, die Freya anbeten. Mhm. Und dann haben sie halt den Ort gefunden, wo die Menschen, wenn sie technologisch auf dem Level wären, irgendwann mit den Asgard in Verbindung gehen, mit dem Hohen Rat der Asgard in Verbindung treten. Und dann haben die das halt gemacht. Dann hat sich O'Neill auf die Plattform gestellt und wollte mit dem Hohen Rat reden. Und dann hat man halt nicht gesehen, wie er mit dem Hohen Rat redet, aber er hat das halt General Hammond erklärt. Und die Asgard haben ihre Hilfe verweigert. Und dann sagte Major Carter nur, naja, und irgendwann hat er seine Kontinenz verloren und irgendwas gesagt von Freyas Mutter sei hässlich. So, also ich denke mir so, Alter, du bist gerade in so einer hochtechnologisierten Rasse, die ich eigentlich mit einem Fingerschnipp auslöschen könnte, gehst du gottlos auf Mutter.
Was ist los ja, bei dir? Ja, aber so ist es ja auch.
Also, ne? Ja, geht einfach, ja, weil die nicht hören. Ja, sagt er, da habe ich ein bisschen meine Beherrschung verloren. Ja, er hat Freyas Mutter hässlich genannt.
Bam.
So, wie geil ist das denn? Schade, dass das Gespräch nicht gab. Ich hätte das gerne gesehen, wie man die Asgard, die machen dann immer ihre Augen so ganz auf, wenn die so schockiert sind von irgendwelchen Aussagen. Das hätte ich schon gern gesehen. Wie er gesagt hat, Freya, deine Mutter ist hässlich.
Deine Mutter, weißt du, gottlos auf Mutter.
Deine Mutter, Alter. Ganz ehrlich, ihr wollt uns nicht helfen. Deine Mutter, Freya. Das ist dein fucking Planet hier. Die Leute beten dich an und deine Mutter, Alter. Das ist so geil. Das ist einfach. Also die Asgard, ich feiere die, aber ich mag die auch, ne? Mhm. Ich finde die Asgard, die sind halt pottenhässlich, aber ich würde die auch nicht anfassen. So glitschig, wie die aussehen.
Ja.
Die sehen halt aus, als ob die permanent in Gleitgel gebadet hätten.
Riechen die auch so? Aber welches denn? Das mit Geschmack oder ohne?
Das ich aus weiß Wasser? Es nicht. Silikon? Nee, das ist dieses. Kennst du dieses Gleitgel, was so Fäden zieht, wenn man es so in der Hand hat?
Oh, okay. Das. Ja,
dieses,
okay.
Dieses für die harten Sessions. So,
aha,
ne? Du meinst wenig die, Reibungsverluste. Die,
ja, und so.
Ja, aber die nicht so schnell eintrocknen, verstehst du?
Ja.
Ja, mit dem hohen Silikonanteil.
Und wieder ist die Monetarisierung weg. Wir kriegen nie Werbung geschaltet. Niemals.
Nein, natürlich kriegen wir Werbung geschaltet. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Oh. Ja, jedenfalls, die und...
Wo
und,
waren wir? Flutschi Asgardianer, Flutschi, ne?
Genau, Asgard kann ich nicht anfassen. Aber ich finde die cool. Ich finde die intellektuell zwar übelst hohem Level, aber die sind halt schon cool. Aber was ich eklig finde, und da will ich deine Meinung, die Replikatoren.
Oh, die sind grauselig. Die also, finde ich ganz grauselig.
Also da entwickelt sich sogar bei mir eine Arachnophobie.
Mhm.
Ehrlich.
Mhm.
Also Replikatoren sind aus Zellen gebaute Minispinnen oder Käfer oder weiß der Geier. Und die können sich replizieren.
Irgendwie sowas. Es ist...
Die sind wie eine Seuche. Hast du einen, hast du tausend.
Hast du tausend, ja.
So, und dann kommen die und die haben dieses... Boah, die haben es aber auch
die
geschafft.
Die sind so ähnlich wie die Borg, glaube ich, war das bei...
Star Trek, ja, genau. Star aber Trek, halt ja. Komplett mechanisch.
Mechanisch, ja.
Ja, die bestehen halt wirklich nur aus so kleinen Zellen. Also so kleine Zellen. Und die basteln sich dann halt zusammen.
Ja.
Das ist Nanotechnologie halt. Und die replizieren sich. Die fressen Metall oder andere Materialien und bauen sich aus diesem Material immer weiter.
Und bauen sich selber wieder zusammen.
Und das ist so, und die krabbeln, und die machen diese Krabbelgeräusche, und dann krabbeln sie da zwischen den Decken und so. Und ja. Dann hörst du dir, und du denkst dir, wenn diese Folge kommt, wo diese Replikatoren kommen, Alter, da zieht's bei mir alles zusammen. Diese Krabbelgeräusche.
Ich find's ja auch so geil, dass es ja so viele Fans gibt, die einfach aus dem 3D-Drucker gebastelt haben, ne?
Boah, nee, ich will die nicht bei mir haben. Ich, nee.
Ja. Dieses Klickergeräusch, das ist ganz, ganz grauselig.
Boah, und dann hörst du die so tick, 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 so.
Und dann lauf.
Boah, du weißt ganz genau, Alter, wenn du einen hast, hast du 1000. Und wenn du mehrere Schritte hörst, weißt du genau, eigentlich hast du verloren.
Ja, wenn du die einmal drin hast, das ist wie Ratten. Das ist, das kannst du direkt dein Haus verbrennen. Das,
ja, und das Krasse ist halt, die Asgard, die bekriegen die ja. Eine übelst hochtechnologisierte Rasse mit absolut geisteskranken Waffen und die kriegen es nicht geschissen.
Ja.
Das ist wie eine Seuche, die du einfach nicht wegkriegst. Ne? Und boah, ich hatte, also Staffel 5 war ja intensiv mit Replikatoren.
Ja.
Alter, also es ist dieses, und die haben ja so eine Säure, dass sie sich dann mit Material durchfressen. Auf einmal, du machst die Tür zu, denkst, du bist safe und auf einmal ist da so ein Loch.
Nix, geschissen
Erdbeeren. Und dann kommen die da so hundertfach da raus und krabbeln so an der, boah, Alter, nee.
Ja, also, das ist gar nicht deins, da gehst du direkt, nee. Da gehst du direkt laufen.
Boah, es ist aber krass, dass die menschlichen Waffen, die Projektilwaffen, eigentlich fast die einzigen, also Jafar-Waffen bringen gar nichts, oder Gua'uld-Waffen.
Gua'uld-Waffen.
Aber Menschen, aber die musst du halt mit brachialer Brutalität zerschlagen. Mhm. Die fallen ja auch dann in so 1000 Teile, aber.
Ja, nee. Ja.
Boah, nee. Nee, also Replikatoren. Ja, und unsere Lieblingsfeinde, und ich sage jetzt explizit, unsere beiden Lieblingsfeinde sind und bleiben die Ori.
Ach ja, Ehre sei den Ori.
Ehre sei den Ori.
Boah, ich werde das nie vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, ob meinem Geburtstag oder deinem Geburtstag, da wo Sabi uns das so angeguckt hat, da dachte ich mir so, okay, what's happening?
Ehre sei den Ori.
Ehre sei den Ohren. Ich liebe es einfach. Das ist, weißt du, wo du das erste Mal geguckt hast, ich dachte so, boah, was ist mit denen? Und irgendwann machst du einfach mit. Das ist genauso wie wenn Goku seine Genki-Gama macht und du einfach deine Arme hochstreckst, weißt du?
Ja, also so kurz haben wir vorhin erklärt, die Ori, ne, ist ja der Gegenpart zu den Antikern.
Ja.
Und die werden mächtiger, je mehr Menschen die anbeten.
Genau.
Haben auch die Stargate-Technologie erfunden, also die sind wirklich auf demselben Level wie die Antiker. Aber die sind halt richtig geisteskrank. Die schicken halt Priore, nennen die sich, also Priester, die dann immer auf dem Planeten. Priore,
so wie die, die Kirche, ne, das da auch bei uns gemacht hat.
Genau, und dann laufen die wirklich, dann gehen die von Planet zu Planet mit ihren riesigen Mutterschiffen.
Ich habe gerade was anderes im Kopf gehabt.
Was?
Entschuldigung.
Mit ihrem riesigen Stab oder was sind sie?
Ja, ja, genau. Mit den riesigen Hirtenstäben. Ja. Und so. Ja.
Und dann öffnen die das Buch des Ursprungs, glaube ich, heißt das, ne?
Ja, genau.
Und lesen halt von so einer Bibel vor. So. Und wenn du denen nicht glaubst, da hätte die Kirche auch einiges abgucken können.
Ja, die hat sich da einiges abgucken können.
Weil die Ori, die sind ja so konsequent, wenn du nicht an die glaubst, töten die dich einfach.
Ja.
Also ich meine, das hat die Kirche früher auch nicht anders gemacht, aber ich finde, die machen es konsequenter.
Ja gut, glaub an Jesus oder stirb, ne? Oder wie war das?
Ja, es ist alttestamentarisch. Also die Ori waren wirklich alttestamentarisch.
Auge, ja. Auge.
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Richtig krass. Also richtig absolut geisteskrank. Aber die waren halt... Die waren halt, finde ich, die geilsten Gegner, weil die Ori halt auf diesem Niveau der Antiker waren und die Menschen eigentlich gar nicht auf dem Niveau sind. So, aber sie trotzdem bekämpfen.
Ja, auch was ich halt bei den Ori auch so geil fand, war halt immer dieses Flammengezumpel, was die immer so hatten, weißt du?
Ja, dieses Feuer.
Das habe ich immer hart gefeiert. Ich fand das immer super fancy.
Ja, das ist halt, die haben sich so ein bisschen so... Also die haben das auch in der Serie so dargestellt, die Ori sind die Teufel und die Antiker sind die Engel.
Sind die Engel.
Ne? Und wenn
aber ich finde, die Ori, die sahen aber auch aus so wie so Dämonen, weißt du so?
Ja, die Ori waren aber auch wirklich, also gerade die Tochter von Vala, die ja dann, also die, glaube ich, aus Ori-DNA in ihr gezüchtet wurde oder so.
Adria, meinst du?
Adria, genau.
Das ist ja, ist das nicht die Schauspielerin, das wollte ich dich noch gefragt haben, ist das nicht die Schauspielerin, die die Freundin von Deadpool spielt?
Ja.
Morina Baccarin.
Schließ mich tot.
Baccarin heißt die, glaube ich, ne?
Kann
sein. Ich finde die ja super heiß. Entschuldigung.
Die hat Adria gespielt, genau.
Ja.
Ne?
Gott, und damals.
Damals. Ja, was heißt damals? Ich glaube, Ori fing 2006 an, oder? Oh Gott, das ist ja wirklich.
Genau,
damals.
Bis 2007 ging es ja.
Alter, das ist ja, Gott, das sind 20 Jahre.
Mhm.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, stell ich mir nicht so an, das sind 5-6 Jahre. Nee.
Nee. Da war die, süße 20, wo die das, glaube ich, gespielt hat.
Alter, das waren 20, das ist 20 Jahre her, als Stargate SG-1 zu Ende gegangen ist.
Ja.
Weil das waren ja die letzten Gegner.
Stehen.
Ja, ich habe ja alle Folgen digital.
Ja, ich habe mir ja die Blu-ray-Box habe ich mir geholt.
Ja, die ist so.
Ja, mit allen Folgen. Aber nur SG-1.
Ja, klar, ne? SG-1 ist so halt das Klassische, ne? Ich mag es auch. Ich mag SG-1. Ich musste aber wirklich, das muss ich ehrlich sagen, SG-1 musste ich lieben lernen.
Okay.
Weil
Atlantis hast du die instant geliebt, ne?
Instant habe ich Atlantis geliebt, weil SG-1 fand ich zu damaliger Zeit, heute sehe ich eigentlich anders, aber zu damaliger Zeit fand ich SG-1 zu wenig Action.
Ja.
Und
ja, es ist halt sehr ruhig erzählt zum Teil, ne?
Es ist sehr ruhig erzählt, es setzt auch sehr viel, und ich glaube, das war auch mein Problem damals, sehr viel auf Mythologien.
Ah, also ich fand das gerade so cool. Wo ich gar nicht mit warm wurde, war Universe.
Ja, Universe ist... Also, bevor wir mal Universe... Gehen wir erstmal Atlantis.
Ja, erstmal Atlantis.
Also, man muss ja wissen, Stargate SG-1 ging bis Staffel 8 oder 7. Erstmal SG-1.
Atlantis ist von 2004. Also, das ist so
also Staffel 7. Staffel 7 fing Atlantis an. Also, das war so eine parallel laufende.
Ja.
Passt auch Staffel 7, weil bis Staffel 3 war dann Staffel, weil in Staffel 3 kamen die ersten Erdenschiffe mit Asgard-Waffen und am Ende von Staffel 10 hatten sie ja die Asgard-Waffen bekommen.
Genau.
So, und in Staffel 3 kamen ja dann die Schiffe mit den ersten Asgard-Waffen, deswegen passte das so.
Und bei Atlantis ist halt Ronan Dex dabei, ne? Also deshalb hat dir das bestimmt ganz, ganz gut direkt gefallen.
Jason Momoa.
Ja.
Ja, aber der kam erst ab Staffel 2,5.
Oder so. Vorher war das der andere Dude. Wie heißt der denn nochmal?
Vorher war Lieutenant, schließlich, ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Er war ja, die mussten in Atlantis einen Tialk einführen.
Ja.
So, weil Atlantis spielt ja in einer anderen Galaxie. Und Dr. Daniel Jackson, beziehungsweise SG-1, hat in Antarktika, in Antarktis, eine
Atlantis-Tor gefunden.
Beziehungsweise eine Antika-Basis gefunden. Mit einer Stuhlwaffe. Und dann fand man heraus, dass vor 10 Millionen Jahren, also wir erinnern uns, vor 300 Millionen Jahren sind die Antika aus der Ori-Galaxie, Ehre sei dem Ori! in die Milchstraße gekommen. Vor 50 Millionen Jahren haben die Antika die Stargates erbaut und sie in der Galaxis verteilt. Und vor 10 Millionen Jahren ist auf der Erde eine Seuche ausgebrochen. Und die war so schlimm, dass ein Teil der Antika geflohen ist. Und sie hatten ein Raumschiff, das wie eine Stadt aussieht. Die war auch riesig. Also ist wirklich eine ganze Stadt.
Ja.
Und die sind von Antarktis dann in die Pegasus-Galaxie gereist und haben dort dann halt gelebt und haben dort weitere Stargates gebaut. Und man muss wissen, es gibt einen Unterschied zwischen den Stargates aus der Milchstraße und den aus Atlantis. Denn die aus Atlantis sind ja die Version 2.0. So, das ist ja ein Unterschied, weil die Stargates aus der Milchstraße sind ja noch mechanisch. Das sind Wellscheibe. So. Und die aus Atlantis haben Touchscreen. So ist der Vergleich. So. Erinnerst dich ja noch beim Wählen, dann dreht sich ja die Scheibe bei der Milchstraße.
Mhm.
Ne? So. Das brauchst du bei den Pegasus-Gates nicht.
Ja.
Die Pegasus-Gates wählen direkt.
Direkt, du kannst, okay. Also Direktverbindung, ja?
Genau, du tippst einfach deine Symbole und hast in 2 Sekunden ein Gate.
Also ist das so wie vorher, Wählscheibe ist SG-1 und dann die nächste Telefonie, ne?
Wäre Tastentelefon.
Tastentelefon.
Genau, also Also du bist halt, weil Wählscheibe halt hat lang gedauert. Also gut, der Wahlcomputer der Mensch war sowieso Katastrophe, weil der hat viel zu lang gebraucht zum Wählen. Ne?
Aber es sah schon fancy aus, kann man nicht anders sagen.
Es war auch aufwendiger, ne? Auch für die Produktion aufwendiger. Ne? Aber in Atlantis hatten die halt digital. Also du hattest halt, also es gibt ja eine Folge in SG1, da haben die das Sterntor mechanisch gewählt, wirklich wie eine Wählscheibe. Da haben sie ja diesen inneren Ring händisch gedreht. Also das könntest du mit Atlantis Gates gar nicht. So, Atlantis Gates haben einfach Digitalanzeigen und dann wählst du halt und das Tor öffnet sich sofort. Und das ist halt so in Atlantis so, die wählen so schnell, die machen tak, 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 pff, Tor ist offen. Mhm. So. In der Erde, Chevron 1 aktiviert. Chevron 2 aktiviert. Ich denke mir, Bruder, wenn du einen Termin hast, wird's eng.
Nein, wenn du verschlafen hast und zum Termin musst, dann wird's eng.
Dann wird's eng. Also Chevron 3 aktiviert. Das dauert. Also es hat wirklich, kann wirklich eine halbe Minute in Atlantis, tak, 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 fertig. Ja, jedenfalls haben die diese Antarktika-Basis, also Dr. Jackson hat dann dort eine Adresse gefunden, eine achtstellige, und wir erinnern uns, achtstellig bedeutet andere Galaxie. Und dann haben die dieses Gate gewählt mit dem Risiko, dass die nicht zurück können, weil du brauchst halt viel, viel Energie. Und dann haben die festgestellt, ach guck mal, das ist ja die Stadt Atlantis, denn die Antiker sind vor 10.000 Jahren aus Atlantis wieder zurück zur Erde gereist und dadurch ist die Legende von Atlantis entstanden, weil sie haben erzählt, dass es eine Stadt gibt, die unter Wasser gibt. Nun, wir kennen ja die Legende, es gibt eine Stadt, die liegt unter Wasser, aber das
war nicht gleich
unter dem Meer. Und die gibt es gar nicht auf der Erde, sondern in der Pegasus-Galaxie. Und jedenfalls, Stargate Atlantis hat mir halt gefallen, weil es sehr actionreich ist. Ne? Da, tak, 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 und bam, bam, bam. Und,
bam, bam, bam.
und Colonel Shepard, oder beziehungsweise am Anfang Major Shepard und dann Colonel Shepard, er ist halt so der, zwar auch so ein bisschen der Hirnlose wie O'Neill.
Aber irgendwie süß dabei.
Süß und er ist auch intelligent. Also er versteht auch viele Sachen. O'Neill guckt, also ich finde es ja immer witzig, wenn Samantha Carter ihm was erklärt und du siehst halt bei ihm, Licht ist an, da bist du keiner zu Hause.
Ist keiner zu Hause, ja. Das ist so geil.
So, und Shepard versteht das schon. Also wenn du ihm was erklärst, einer, der mir immer auf den Sack geht, ist McKay, Dr. McKay.
Weißt du, was ich mich immer gefragt habe bei Carter?
Ja.
Dass sie nie einfach gesagt hat, so, ach komm, verstehst du eh nicht.
Ja, ist echt so. Aber ja, also, aber vergiss nicht, Major Carter und Colonel O'Neill ist ja ihr Vorgesetzter.
Ja.
Das ist ja eine militärische.
Aber ich habe auch so einen Vorgesetzten, da sage ich dann auch einfach, ja, komm.
Ja, aber du bist ja nicht im Militär.
Ja, das stimmt.
Ne? Militärische Ränge sind, glaube ich, noch mal was anderes. Ich glaube, da kann sie sich einfach sagen, weißt du was, O'Neill, halt's Maul und guck einfach zu. Der Einzige, der so ein bisschen so umgehen konnte, war Daniel, weil Daniel halt nicht zum Militär gehört.
Ja.
Ne? Also er konnte mit Jack, er hat ja auch immer Jack gesagt, er hat ja nie Colonel O'Neill gesagt. Oder?
Ja.
Ne? Was ich halt so geil, also da fand ich ja Daniel halt mega geil. Ja, und dann kommt Universe. Und Universe, wie soll ich sagen?
Boah, da bin ich nie warm mit geworden, nie.
Ja, weil Universe, ich fand den Weg, also anders, als Universe 2011 kam, 11 oder 10? Ne, 11.
11 war das, glaube ich.
Als Universe bin ich null warm geworden. Ich habe gesagt, was wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das macht ja gar keinen Sinn, was ihr macht. Und also in Universe ging es darum.
Aber da gab es auch nur zwei Staffeln von, ne?
Ja, heute sage ich leider.
Ja, heute leider, genau, weil es heute cool ist.
weil ich auch heute Universe verstanden habe. Also in Universe ging es so, ne, nochmal, vor 300 Millionen Jahren kam die Antike aus der Ori-Galaxie. Ori, Ehre sei den Ori!
Yes, Ehre sei den Ori!
Dann 50 Millionen Jahren die Stargates erbaut. Und vor 40 Millionen Jahren, jetzt kommen die was dazwischen gebaut, haben die Antike ein Schiff rausgeschickt.
Hm.
So, die Destiny. Und dieses Schiff sollte das nicht die Galaxie erforschen, sondern das Universum. Aber wie haben sie das gemacht? Es ist absolut geist, also es würde unsere Rasse, die Menschen würden das gar nicht machen. Mhm. Sie könnten gar nicht so weit denken. Also vor 40 Millionen Jahren haben sie sogenannte Vorhutschiffe rausgeschickt. Diese Vorhutschiffe waren Schiffe, die sollten eine Route erforschen, wo Planeten existieren und Sterne existieren, wo Leben existieren kann. Mhm. So, 3 Vorhutschiffe wurden rausgeschickt, aber einer hat eigentlich nur Route berechnet. Während sie die Route berechneten, hatten diese Vorhutschiffe eine Stargate-Fabrik in sich. Und die, okay, haben dann in diesen Schiffen Stargates automatisiert, also da war auch keine Crew in diesen Schiffen, ne? Mhm. Also die Schiffe waren komplett autonom. Und diese Stargates wurden dann in diesen Sternsystemen verteilt, auf dieser Route. Jetzt halte ich fest, das ist das Geisteskranke. 10 Millionen Jahre später, nachdem die Vorhutschiffe rausgeschickt, also vor 30 Millionen Jahren, ist die Destiny gestartet. Und die sollte die Route, die diese Vorhutschiffe abgeklappert haben, auch abklappern. Aber als nicht um Stargates zu bauen, weil die Stargates stehen ja schon, sondern um Forschung zu betreiben. Denn die haben in der ein Rauschen in der Hintergrundstrahlung festgestellt, mit der Vermutung, angeblich soll es Wesen geben, die das Universum erschaffen haben. Und das soll die Destiny herausfinden.
Ah.
So. Man muss Destiny ist wirklich, also die Geschichte von Destiny macht so viel Sinn, aber das ist den Fans erst vor ein paar Jahren aufgefallen.
Ja.
Denn man hat sich ja immer gefragt, wenn man sich so ein Stargate anguckt, die haben ja 9 Plätze für Chevrons.
Ja.
So, jetzt wissen wir, 6 Zeichen plus die Vorwahl ist in einer Galaxie, 7 Zeichen plus die Vorwahl ist eine andere Galaxie. Ja, aber was ist das 9?
Mhm.
Ja, das 9 ist ein bewegliches Ziel.
Oh.
So, das heißt, wenn du etwas anwählen willst, was gar keinen festen Punkt hat, dann brauchst du 9 Chevrons. Das frisst aber unfassbar viel Energie, weil die Destiny ja jetzt schon 30 Millionen Jahre unterwegs ist, kann man sich ja vorstellen, dass sie ja schon einige Milliarden Lichtjahre entfernt ist.
Ja.
Das heißt, die hat schon 100 Galaxien abgeklappert. So, und die haben halt herausgefunden in der Antiqua-Datenbank von Atlantis, dass es eine 9 Chevron-Adresse gibt. Und die haben sie dann auf einer Basis, also auf einem anderen Planeten angewählt, weil dieser Planet eine Energiequelle hat, die aus Thermalenergie entsteht. Also die ziehen Energie direkt aus dem Planetenkern.
Ja.
Und dadurch konnten sie 9 Chevrons wählen. Und das Geile an Destiny ist halt, die Stargates auf Destiny, dieses Stargate auf der, das sieht ja ganz anders aus, hat auch keine klassischen Symbole wie die normalen Stargates, weil die halt auch viel älter sind.
Ja.
Die kann aber auch nur Stargates anwählen in einem Sternsystem, wo sich gerade die Destiny befindet. Denn die Stargates sollten als sogenannte Landepunkte dienen. Also die Antike haben sich vorgestellt, wir reisen von der Erde auf Destiny, machen dort unsere Forschung, gucken uns die Planeten dort alle an, die Destiny abklappert, und reisen dann mit dem Stargate auf der Destiny wieder zurück zur Erde. Was ja super smart ist.
Ja.
Ne? Du hast halt ein Raumschiff, das klappert halt Millionen und Abermillionen von Lichtjahren und das Universum ab. Und du kannst halt einfach von deinem Heimatplaneten immer dahin, ein bisschen forschen und wieder zurück.
Ja.
So, jetzt fragt man sich natürlich, welche Energiequelle hat denn die Destiny? Da haben sich die Regisseure auch was Geiles einfallen lassen. Weil das ist ja die Frage, welche Energiequelle hat denn so ein Schiff, dass so ein Schiff Millionen von Jahren fliegen kann? Naja, das Schiff lädt sich in Sonnen auf. Es sammelt Plasma von der Sonne. Also es fliegt in eine Sonne rein. Frisst die so gesehen, ein bisschen davon, und macht daraus seine Energie. Ey, heute denke ich mir, Alter, super smart. So. Und Universe ist sehr düster erzählt. Weil das ist eher ein Survival-Abenteuer. Es ist kein klassisches, oh, Jack, wo geht's denn heute hin? Auf P3X533. So. Ja, nee, eben nicht. Sondern die Menschen auf der Destiny sind dort gefangen, weil die können nicht zurück auf die Erde. Die haben nicht die Energie, um das Stargate von der Erde, beziehungsweise die Erde muss ja auch die Energiequelle haben, um das Stargate auf der Destiny anzuwenden. Und die Erde hat nicht die Energiequelle.
Mhm.
Das heißt, es ist ein Survival-Abenteuer. Ein Handvoll Menschen auf einem unbekannten Raumschiff mit unbekannter Technologie muss versuchen, dort zu überleben und gleichzeitig die Forschung der Destiny abzuklappern. Und das ist halt, wo ich mir heute denke, geil gemacht, aber leider falsch erklärt.
Ja.
Weil es war so sinnhaftig, aber heute denke ich mir geil und schade, dass sie es nicht weitergemacht haben. Mhm. Aber als ich das früher geguckt habe, ich gedacht, Alter, was für ein Rotz.
Ja gut, aber das lag daran, weil MGM pleite gegangen ist, ne?
Ja.
Das Studio. Ansonsten wäre da bestimmt noch mehr gekommen.
Nee, die haben das aber auch gecancelt, weil einfach die Einschaltquoten von der zweiten Staffel einfach eine Katastrophe. Aber
ich dachte, die waren ganz solide eigentlich.
Nein, die sind eigentlich von der ersten Staffel, waren die okay, weil halt der Hype da war, oh, Stargate kommt wieder nach Atlantis und alle haben sich eigentlich Atlantis weiter gewünscht. So, weil SG1 hatte ein schönes, solides Ende. So, und man muss ja wissen, die Stars von SG1 hatten ja ganz viele Gastauftritte in Atlantis. Major Carter oder Colonel Carter in dem Fall hatte ja sogar eine ganze Staffel in Atlantis. Ich weiß nicht, ob dir es bewusst war, aber Major Carter oder Colonel Carter, ne, Samantha Carter, war eine ganze Staffel Leiterin der Atlantis-Expedition.
Mhm.
Staffel 4. Und das ist halt, das war halt schon geil so, ne? Gerade wenn man Samantha Carter hatte, hier ehemaliges SG1, T'Alk war in einer Folge da, Dr. Jackson war sogar auf zwei Folgen da. Das war halt geil. Und dann haben die Leute halt damals gesagt, oh, Universe wird so ähnlich. Nee, leider nicht. So. Und für die Leute, die sagen, ja, aber wie geht's denn in Atlantis jetzt eigentlich weiter? Es gibt eine Comic-Reihe, die absolut abgedriftet ist, die eine Geschichte erzählt, die absolut geisteskrank ist. Und es gibt die Legacy-Buchreihe. Und die erzählt eigentlich die Geschichte weiter.
Ah, okay, die kenne ich nicht.
Ja, es gibt die Stargate Atlantis Legacy-Reihe, die erzählt, also so gesehen Staffel 6, die es nie gegeben hat.
Mhm.
So, und und jetzt kommt ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt, Amazon hat ja MGM damals gekauft.
Mhm.
Und jetzt bringen die eine neue Stargate-Serie. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, Reboot, kacke, will man das überhaupt, ne? Aber es soll in derselben Zeitlinie spielen. Das heißt, alles, was bis jetzt passiert ist, von SG1, Atlantis, Universe, ist auch in der Serie schon passiert. Also das heißt, die Serie spielt nach all dem. Das ist eine Fortsetzung.
Okay.
Ja, und die kommt, soll wahrscheinlich 27 oder so kommen. Stargate, aber er hat noch keinen Namen so richtig, aber ist Stargate. Also er spielt, also ein O'Neill, die haben jetzt auch den Schauspieler hier, Richard Dean Anderson, der O'Neill gespielt, der ist jetzt schon 73, ne? Der hat gesagt, ja, der könnte sich vorstellen. Hab ich doch mal Bock drauf. Ja, der hat gesagt, der kann sich vorstellen, so Gastauftritte drin zu haben. Ne? Als Admiral, General der Homeland Security oder so. Auch hier der Michael Shanks, der ja Dr. Jackson gespielt hat, auch gesagt, er könnte sich vorstellen, Gastauftritte drin zu haben. Also hier der Colonel Shepard Schauspieler, der war ja, muss man ja wissen, der Colonel Shepard Schauspieler wollte ja Stargate weiterführen. Er war ja sogar bereit, als MGM pleite gegangen ist, die Lizenz von MGM zu kaufen.
Okay.
So, ne, ein einzelner Schauspieler, der hat gesagt, der will das weitermachen, der hat Bock drauf. So. Er war auch der Grund, warum SG1 ganz viele Gastauftritte in Atlantis hatten.
Mhm.
Der wollte das. Der ist halt so ein riesiger Stargate-Fan, dass er gesagt hat, er will Stargate weitermachen. Er hat leider nie die Investoren gekriegt. So, und jetzt soll er angeblich, habe ich gehört, hat er auch selber erzählt, als beratender Autor für das Drehbuch. Und das Drehbuch wird geschrieben von wie heißt der? Robert C. Cooper und Brad White, also die Original SG-1 Autoren.
Ja.
Und da habe ich Bock drauf. Was sagst du? Sagst du, hast du Bock auf Stargate oder jetzt neues Stargate oder sagst du dir, nee, lass mich in meiner Nostalgie leben?
Also, ich würde mich schon freuen, wenn das irgendwie weitergeht, aber ich hätte Angst, dass sie mir meine Nostalgie kaputt machen.
Naja, es ist ja, also bin ich bei dir. Aber was mir die Angst nimmt, ist, dass es ja kein Reboot ist. Also die fangen ja nicht von vorne an, sondern die sagen, wir behalten all das, was wir hatten und erzählen einfach die Geschichte weiter. Und ich finde, da kannst du ja eigentlich nichts
kaputt machen, ne? Ja.
Weil es bleibt ja alles. SG-1 bleibt, Atlantis bleibt, Universe, es bleibt ja alles da. So, du hast einfach nur, es geht jetzt weiter. Es gibt wahrscheinlich ein neues Stargate-Center, es gibt wahrscheinlich ein neues SG-Team. So. Was wird die Bedrohung sein? Die Ori. Ehre sei den Ori.
Den Ori.
Aber ich freue mich, aber ich bin auch deiner Meinung, ich habe auch ein bisschen Schiss, dass die mir Stargate kaputt machen.
Ja.
Ja. Aber es ist halt... Ah, das wird schon geil. Es wird schon mega. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Scheiß. Also kann ich mir vorstellen. Oder es wird so ein Ringe der Macht-Ding. Dann habe ich echt ein Problem mit Amazon.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, guck mal. Haben wir doch geschafft. Mussten keine zwei Folgen machen.
Doch keine zwei Folgen. Aber es war cool. Also ich sag mal so, ich meine, ich weiß ja schon viel, aber gut, ne, so viel wie du natürlich nicht, aber es war cool, sehr schön.
Ja, aber mit mir darf man sich bei Stargate, es ist ja wie die Leute, die Warhammer inhalieren. Ja, die
oder erzählen, Herr der Ringe oder X-Men
Herr der Ringe
bei mir.
Oder so. Genau, bei dir, ich könnte zum Beispiel, X-Men bin ich nicht ansatzweise so drin wie du.
Ja, so, aber also ich bin nicht so drin wie du in Iron Man, also
ja,
oh nee, das
ist
irgendwie falsch. Also du weißt, was ich meine.
Ja, ich bin sehr gerne drin in Iron Man. Was?
Toni, es tut mir leid.
Toni, Papa ist zu Hause.
Dann jetzt bück dich, was? Zieh deinen Anzug an.
Zieh deinen Anzug an.
Aber ich will nicht, du musst. Okay.
Du musst. Rutsch. Ich habe den neuen Mark 69 rausgebracht. Mit Special-Funktionen und Spoiler, mit dem kann man nicht die Welt retten. Okay, so, bevor das jetzt hier
ausartet,
es war schön.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge.
Lasst es euch gut gehen.
Und bis dann. Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast Herrscherlogik. Nascha will immer noch die Weltherrschaft und Leni, naja, sie weiß eh schon alles. Bis zur nächsten Folge.